Wir haben gestern ein paar Themen geöffnet. Eines der Themen, wir haben es nicht richtig lehrmäßig geöffnet, ich merke aber seit Jahren, dieses Thema ist nicht lehrbar. Und das ist alles, was mit dem Geist der Sohnschaft zu tun hat. Für mich persönlich ist das das Wichtigste in meinem Leben. Für mich ist auch kein Thema, sondern für mich ist es eine Identität, in die Jesus für uns erworben hat, uns ein Beispiel gegeben hat, wie wir unterwegs sein können und sollen. Und das ist eine Freisetzung fürs Volk Gottes, wie es es wahrscheinlich noch, ich würde behaupten, gar nie gegeben hat. Da hat niemand das Copyright drauf, ja. Da kann niemand sagen, ey, ich bin jetzt der größte aller Sohnschaftslehrer oder so. Ja, das ist auch nicht der, der das erste Buch schreibt, der dann einfach der Vertreter dieser irgendwas ist. Das ist etwas, das müssen wir kapieren, dass das ist die Essenz eigentlich von uns, wenn wir Nachfolger sind von Jesus. Weil Nachfolger von Jesus zu sein bedeutet vor allem, ein Bruder von Jesus zu sein und damit ein Sohn unseres Vaters im Himmel. Weil Jesus hat diesen Lebensstil vorgemacht. Und dazu habt ihr sicher, wenn wir die letzten Jahrzehnte anschauen, vor vielleicht 1,5 Jahrzehnten, 2 Jahrzehnten ging dieses Thema mit der Vaterschaft los. Ne? Habt ihr, wer hat das mitgekriegt damals, dass als dieses Thema kam? Und das war sehr, sehr wichtig. Ich habe etwa im Jahr 2000 ein persönliches Erlebnis gehabt, ich kam eben persönlich an diesen Punkt, von dem auch Dario gestern gesprochen hat, wo ich irgendwann kapiert habe, ich weiß viel über Gott, aber ich kenne ihn selbst wenig. Ich kenne seine Salbung, ich kenne seine Gegenwart. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn Gott im Raum ist. Ja, das kannte ich alles, ja. Aber ich kannte nicht, wer er wirklich ist, selbst. Oder nur zu so kleinen Anteilen, dass ich gemerkt habe, das kann nicht tragen fürs Leben. So würde ich nicht mal eine Ehe führen. Ja, was steht da? Ja, du wirst ja deine Frau auch kennenlernen. Ja, ich bin jetzt mit meiner Frau ziemlich lang schon zusammen. Und du willst jetzt, also du führst ja keine Ehe mit ihr und liest ein Buch über sie oder sowas. Das dann auch noch ein anderer geschrieben hat, ja. Aber wir Christen sind so drauf, wir lesen dauernd ein Buch über unseren Gott. Leute, ich liebe die Bibel, ja, könnt alle entspannt bleiben und so. Ich lese da auch viel drin und je mehr ich in die Heiligen Geistgeschichten reingehe, je mehr wir die himmlischen Dimensionen erleben, je mehr wir hineingeführt werden in übernatürliche Sachen und auch zum Teil in himmlische Welten entrückt werden, je mehr diese Dinge in mein Leben hineinkommen, umso mehr führt mich danach der Heilige Geist in die Schrift und zeigt mir die Schätze, die schon längst selbst in der Schrift vorhanden sind, nur konnte ich sie davor nicht sehen. Okay? Also das ist nicht der Punkt, aber es kann nicht ausreichen, dass wir Gott einfach, sagen wir mal, nur durch die Bibel kennen. Und deswegen hatte ich mich aufgemacht, ich will es jetzt nicht lang machen, aber ich will kurz nochmal, weil ich glaube, dass viele von uns haben eine totale Sehnsucht, sonst wärst du höchstwahrscheinlich auch nicht hier, weil es gibt am Sonntagmorgen auch irgendwie spannendere Dinge fürs Fleisch zu tun. Ausschlafen und solche Sachen, ja. Also, okay, aber jetzt bist du schon da. Ich vermute auch überhaupt, dass du hierher gekommen bist. Zeigt schon einen gewissen Hunger, ja. Und du merkst irgendwie, wir müssen in die nächsten Dinge reingehen. Wir können nicht auf dem Stand von letztem Jahr weitermachen. Ja, wir können schon gar nicht auf dem Stand von vor 20 Jahren weitermachen, ja. Sondern es muss irgendwie, wir müssen am Heiligen Geist dran sein und der geht ein Tempo, das mich persönlich stresst. Und das uns auch hier als Gemeinschaft stresst, weil wir merken, der Heilige Geist hat noch nicht aufgehört zu reden von dem, was letzte Woche war. Du bist gerade noch am Verdauen und da setzt du schon wieder einen neuen Impuls. Ja, und du denkst, hey, wenn das so weitergeht, ich glaube, ich explodiere. Ja, kennt jemand so diese Richtung? Ja, also ich finde die schlimm und ich bin ja selber auch ein Anführer dieser schlimmen Dinge. Und also, aber das Problem ist, seit das Prophetische da ist, kommst du aus dem Dilemma nicht mehr raus. Ja, wir hätten das Prophetische nicht einladen sollen, hätten wir so ganz gemächlich weitermachen wollen. Jetzt haben wir aber so oft gesagt, Heiliger Geist, komm! Ja, ich habe das Gefühl, Gott hat im Himmel ab und zu gezögert, als damals Toronto Blessing war und alles mögliche. Und wir, Heiliger Geist, komm! Und oh, Heiliger Geist, her mit dir! Und wir wollen und immer mehr von dir. Und ich habe mir manchmal so vorgestellt, wie Gott im Himmel sagt, seid ihr ganz sicher, ja? Seid ihr ganz sicher, dass ihr das wollt? Und dann so, okay, alles klar, gut, wenn ihr, also gut, ja, wenn ihr, ihr bekommt, was ihr bittet, ja, also es ist einfach so. Und gut, okay, ja. Und der Heilige Geist ist für uns und unser altes Leben dummerweise gekommen. Und das heißt, das alte Leben ist vorbei. Und wisst ihr, wir sagen so gern zu Menschen, die Jesus noch nicht so gut kennen oder noch gar nicht kennen, sagen wir, weißt du, du musst Jesus das Leben übergeben. Und mir ist aufgefallen, dass eine ungeheuer hohe Prozentsatzzahl unseres eigenen Lebens Jesus niemals übergeben wurde. Wir haben unser Ticket gelöst. Wir haben vielleicht mal auch, wenn du ein guter Christ bist, hast mal aufgeräumt, hast mal eine Lebensbeichte gemacht, ja? Dann bist du aber schon ganz schön weit vorne. Wenn du das sogar häufiger machst, ja? Und mal nochmal aufräumst und nochmal aufräumst, dann bist du schon richtig vorne dabei. Ja? Gibt ganz viele Christen, die wissen gar nicht, was das bedeutet, voreinander Sünden zu bekennen. Haben wir gerade im charismatischen Bereich komplett abgeschafft, ja? Aber in Jakobus steht was Interessantes, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Und viele Christen sind einfach nicht geheilt, und zwar auf jeder Ebene nicht. Und wir wundern uns, warum. Ich würde mal einfach denken, anstatt dass man nur die Ältesten ruft, die es gar nicht gibt oft. Ja, irgendwie, ja, wie sollst du rufen, wenn sie nicht da sind? Ja, also okay. Aber anstatt nur das zu machen, nur den Aspekt aus dem Jakobus zu ziehen, sollte man vielleicht den anderen Punkt auch mal noch lesen. Ja, bekennt einander eure Sünden, solche Dinge. Ja, ich bin damit groß geworden, noch in einem recht traditionellen Raum. Und durch meine Eltern war ich so, irgendwie war es klar und war Jesus in meinem Leben drin. Und ich habe freiwillig, ohne Evangelisationsbemühungen meiner Eltern, mit 5 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Weil es in mir drin plötzlich da war. Und ich bin nie mehr weg. Und ich bin immer dabei geblieben. Und ich muss aber eins sagen, die letzten 10 Jahre waren garantiert aufregender als die 30 zuvor. Und meine ganze Idee, wer Gott ist, wie er handelt, hat sich so dramatisch verändert und ist sich immer noch am Verändern. Und diese Spannung auszuhalten, dass meine Erkenntnis nicht abgeschlossen ist, dass ich keinen Master da drin machen kann. Ja, und dann habe ich das Zeugnis, so, was wir Deutsche so gern hätten. Ja, dann habe ich mein Zeugnis, dann habe ich mein Zertifikat, dann bin ich der Gotteskenner. Halleluja. Ja. Das gibt's halt nicht mehr. Das ist irgendwie, die Zeit ist durch. Das ist und das stresst. Auf der anderen Seite, ich wollte immer ein abenteuerreiches Leben. Ich war nicht interessiert an einem Leben, das jetzt so einfach vor sich hin plätschert. Ja. Ich meine, ich habe es gesehen, du kannst als Christ ein gutes Leben führen, habe ich bei meinen Eltern gesehen. Mein Vater Ingenieur, ja, es reimt sich auf Wöhr und dann ist irgendwie, hat das alles gepasst so. Das ist ein super dummer Scherz. Ich weiß, dass meine Scherze echt schlecht sind. Okay, ich weiß es, ja. Nur, dass ihr wisst, dass ich es weiß, ja. Okay. Es gibt auch Scherze, die sind bei mir, wenn ich so rede, echt, die finde ich wahnsinnig witzig nebenher. Ja, früher habe ich da noch drüber gelacht, weil ich es halt witzig fand. Irgendwann habe ich gemerkt, ja, meine Scherze versteht niemand, jetzt lache ich nur noch in mich rein. Ja, okay. Also, das ist deswegen, ja, das war anständig, sehr sauber auch, was ich als Vorbilder um mich hatte. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich kenne meinen Gott nicht. Und das ist halt krass. Das ist so oberkrass. Und als ich dann im charismatischen Spektrum war, dann habe ich festgestellt, es ist nur nicht, sein Gott nicht zu kennen. Dann war plötzlich mehr Heiliger Geist. Das war endlich eine Erfüllung von was nicht da gewesen war. Aber es gab auch dafür plötzlich Kriminalität in der Gemeinde. Plötzlich gab es die rumänische Mafia. Plötzlich gab es irgendwelche Sachen, die hier aufgekreuzt sind. Dann war ein Wort nicht mehr ein Wort. Man hat sich gegenseitig angelogen. Man hat sich gegenseitig betrogen. Man hat sich gegenseitig die Frau ausgespannt oder sonst. Also Leute. Und dann habe ich gedacht, irgendwas ist da jetzt, ich verstehe es nicht mehr. Die mit Heiligem Geist scheinen noch schräger zu sein als die ohne. Ja. Und dann, das war ein großes Dilemma. Ich weiß nicht, ob da jemand versteht, von was ich da rede. Ja. Aber natürlich war ich hinter den Dingen des Heiligen Geistes her. Und ich will mehr noch hinter den Dingen her sein, weil wie soll ich meinen Gott kennenlernen, wenn nicht der Heilige Geist mich unterweist? Wenn er mich nicht in alle Wahrheit leitet, ja, wenn er nicht mit mir beim Bibellesen irgendwie dabei ist, dann ist das alles tot. Der Buchstabe tötet dramatisch ab, du wirst ein religiöses Monster. Ja. Und deswegen irgendwie in diesem Prozess kam etwas bei mir, wo ich dann gemerkt habe, was ich suche, ist den Vater. Und ich hatte ein Erlebnis, das war so ungeheuerlich, wo der Vater in den Raum reinkam und ab diesem Moment war alles anders in meinem Leben. Aber es war noch nicht das Ende. Und ich habe gemerkt, wie ganz viele diese Vaterbotschaft genommen haben, um auf dem Schoß des Vaters zu sitzen. Und das Vaterherz Gottes wurde dann so ein einschlägiger Begriff. Ich habe aber gemerkt, hinter dem Vater steckt so viel mehr als nur das Vaterherz. Das ist ein ganz kleiner Aspekt von unserem Gott als Vater. Unser Gott als Vater ist so gigantisch noch. Und allein das, was ich erlebt habe, das war erstmal gar nicht so dieses Vaterherz, ich sitze da auf seinem Schoß rum, sondern er war plötzlich im Raum als Vater und ich wusste, wie es sich in seinem Herz anfühlt, wenn er an mich denkt. Und das hat meinem Leben in einem Moment eine Bedeutung gegeben. Und da musstest du nie mehr reden und gar nichts. Und das hat mich so beschäftigt. Ich habe angefangen, drüber zu predigen, habe gemerkt, du kannst nicht drüber predigen, gescheit, weil du kommst immer in so eine Manipulationsebene rein, wo entweder, weil ich musste dauernd heulen, ja, ich versuche jetzt gerade einfach mal nicht zu heulen, ja. Manche ermutigen mich einfach mehr dann noch zu heulen, also es gibt's schon. Aber weil das ist halt so extrem nah. Aber ich, weißt du, und dann natürlich, du kannst so lange rummachen, über den Vater reden, bis hier alles heult. Und dann denkst du, ah, jetzt haben wir einen Durchbruch. Aber das heißt nicht, dass wir einen Durchbruch haben. Das kann sein, dass ich euch seelisch irgendwie halt so lange rumgemacht habe, bis ihr dann, oh, ja, so. Okay, das ist auch im Kino. Im Kino kommt auch nicht der Heilige Geist vorbei beim Film oder bei Rosamunde Pilcher, ja, wenn ihr Frauen dann losweint, ja, sondern das ist halt einfach nur, weil die unerneuerte Seele auch noch reagieren kann. Und deshalb, Leute, das muss echt sein. Und ich habe gemerkt, ich kann darüber fast nicht predigen. Und dann im Jahr 2008 war ich hier in dieser Halle, da hatten wir die schon. Und ich war irgendwas, ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe, ich war da in dieser Zeit viel am Beten. Und plötzlich war die Stimme meines Vaters hier im Raum. Und er sagt, Johannes, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in dem Moment ist nochmal alles komplett anders geworden. Weil in dem Moment ist so viel von mir abgefallen und ich habe gemerkt, die Sohnschaft, den Vater zu kennen und dann aber die Sohnschaft zu empfangen, ist was komplett anderes als nur den Vater zu kennen. Und das mache ich damit nicht kleiner, weil ich könnte euch jetzt stundenlang nur über mein Erlebnis mit dem Vater erzählen, okay? Aber ich muss es zusammenfassen, weil wir wollen in was rein. Und ich glaube, dass wir bei dieser ganzen Öffnung dieses, wo der Vater vom Himmel so eine Sehnsucht hat, uns zu Söhnen zu machen, wo das Vorbild von Jesus als Sohn auf dieser Erde so heftig und gigantisch ist, in dem allem müssen wir enorm aufpassen, dass wir das nicht zu einem Thema machen und dass wir schnell sagen, hey, wir Söhne proklamieren hier, ich als Sohn, jetzt geht's los. Und so. Leute, wenn wir da wieder wie die Gebetswort des Glaubens Kampfroboter auffahren, ja, das bringt einfach nichts mit Proklamieren auf der Front, an der Front. Das bringt gar nichts. Du kannst dich nicht zum Sohn proklamieren. Du musst gezeugt werden. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber Leute, da war Jesus schon 30 Jahre alt, als dieses Statement öffentlich vom Vater kam. Und das finde ich ein bisschen tough. Jesus Christus, hallo? Meinte nicht, dass er seinen Vater gekannt hat. Natürlich, das hat er schon als Kind bewiesen, als er im Tempel predigt. Und als er dort merkt, als die Eltern kommen und sagen, hey du, hallo, wie wär's mal mit Gehorsam und so. Ja. Und dann sagt er, ja, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Also Leute, der hat gewusst, wer sein Vater ist. Es war nicht, dass er einen Vatererkenntnismangel, einen Vatererlebnismangel hatte, aber der Vater hat noch nicht öffentlich ja, das ist so manifestiert, ja, keine Ahnung. Der Vater hat noch nicht öffentlich sein Licht scheinen lassen auf Jesus, ja, und mal ausgesprochen, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Versteht ihr? Versteht ihr, dass das ist nicht einfach zusammen. Wenn du dich bekehrst, empfängst du die Kindschaft. Denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und preist den Herrn dafür, das brauchen wir. Aber ich habe gemerkt, wie Gott es in meinem Leben auseinander hatte, um mir das auch zu zeigen, dass ich da wirklich wachsen muss und dass da etwas wartet, weil ich muss über diesen Planeten gehen und durch mein Leben, nicht durch meine Predigt und meine Lehre. Wisst ihr, wie viele Bücher ich schon am Schreiben bin über Sohnschaft? Aber es ist keine Lehre. Es ist auch keine Predigt. Es ist ein Leben. Und es ist, irgendwie muss mein Leben davon Zeugnis abgeben, und zwar der ganzen Schöpfung. Hier draußen, das Farm muss reagieren auf mich, ja? Und sagen, ach, die Söhne sind da. Und das Zeug war für mich völlig unbekannt, dass die Schöpfung wartet aufs Offenbarwerden der Söhne. Ich habe gedacht, die Menschen warten aufs evangelisiert werden. Versteht ihr? Also das ist, jetzt müssen wir ja ehrlich sein, dass das unsere Botschaft nun mal war. Ja. Das ist eigentlich der größte Joke, den wir haben, ja. Dass wir immer denken, die ganze Welt wartet drauf, dass hier wir sie tot evangelisieren oder sowas, ja. Und dass wir dann irgendwie abgreifen können, sie. So für unsere Zwecke natürlich, ja. Weil dann kannst du wieder in deinem Newsletter schreiben, was du wieder Tolles erlebt hast mit Gott. Und Leute, da ist was anderes. Die Welt wartet nicht drauf. Gott hat es mir mal hier für Konstanz gesagt. Das ist halt genau das Coole, ja. So als Sohn schlappst du mal durch die Gegend, ja, so, mir egal hier, ja, das ist einfach so cool, ja. Das sind oft prophetische Zeichen, die hier so passieren, ja, für dich zur Anschauung, ja. Alles klar, Leute, ja, seid auch so entspannt wie ich. Okay, Sohnschaft muss ich leben, und Gott hat es mir für diese Stadt hier gesagt, und zwar hat er gesagt, Johannes, du musst umkehren zu deiner Haltung deiner Stadt gegenüber. Ich weiß nicht, was du für eine Haltung zu deiner Stadt hast, wo du wohnst. Vielleicht sagst du, also sobald es geht, ziehe ich nach Mallorca, ist klar. Okay. Oder vielleicht sagst du genau das Gegenteil, du sagst, ich bin von Gott hierher gesandt, ich werde hier bleiben und sterben, ich zieh's durch, ja. Oder aber du bist hochfrustriert, weil gar nichts passiert, oder du, keine Ahnung was. Aber Gott hat mir mal gesagt, du siehst eure Stadt wie eine Kuh. Und du denkst, du kannst es an der ziehen unten, und dann kommt Milch raus, Erweckungsmilch, weil du da bist. Ja? Und du missbrauchst die Stadt. Und dann hat er mir das erklärt und hat gesagt, guck mal, Konstanz ist eine alte Bischofsstadt. Das Letzte, auf was diese missbrauchte, von der Kirche missbrauchte Stadt wartet, ist der nächste Bischof. Also kannst aufhören, hier Bischof zu spielen. Ich habe mich nie Bischof genannt, keine Sorge, aber das war das Selbstverständnis, wenn man von der Bibel kommt. Hey, klar, ich habe das Recht, da ziehe ich hier mal an der Kuh und da kommt unten ein bisschen Erweckung raus. Das hat's gedacht, das muss so sein, ja. Und er hat mir das echt ziemlich hardcore ausgetrieben, diese Gedankenwelten, ja. Und das fand ich halt schon schlimm. Okay, also was ich sagen will, es geht nicht darum, dass wir irgendwie das Richtige tun, versteht ihr? Dass wir die richtige Lehre haben, speziell mit Sohnschaft nicht. Hallo, Jesus kam nicht und hat eine Theorie über Sohnschaft aufgemacht. Er ist, als Jesus über die Erde marschiert, hat alle gesund gemacht, vom Teufel überwältigt war. Gott war mit ihm und er hat ein Leben gezeigt. Er hat ein Leben vorgeführt von jemand, der dauernd mit seinem Vater im Bund ist und der nur tut, was er den Vater tun sieht, und der als Sohn darüber marschiert und der unangreifbar ist, wenn du nicht angraben kannst, weil er ist einfach der Sohn. Der ist nicht korrumpierbar, den kannst du nicht mit Geld locken, den kannst du nicht mit Macht locken, den kannst du nicht mit einem Posten locken, den kannst du nicht zum Apostel erklären, weil er ist schon längst einer. Wusstet ihr übrigens, das war eine meiner wichtigsten Geschichten, nachdem ich Sohnschaft verstanden habe. Wir hatten so ein hauskirchenmäßiges Zusammenkommen in unserem Haus. Und dann kam eine Lady daher und sagt, Mensch, du, mich beschäftigt, weil wir hatten es vom Apostolischen, müssen wir ja haben, das ist ja State of the Art, ja. Also wer jetzt heutzutage nichts vom Apostolischen weiß, sorry, ja. Dann brauchen wir nicht mehr weitermachen, ja. Aber das ist wie das Gleiche, wir nehmen es als Thema, hey, prophetisch-apostolisches Supertraining oder sowas, ja. Aber ich habe das Gefühl, wir wissen noch gar nicht, was es ist, ja. Okay, wir haben auch schon drüber geredet, keine Sorge. Okay. Und dann kam diese Lady und sagt, wisst ihr, ich habe eine Stelle entdeckt. Und dann liest die vor und mich flasht's in diesem Moment. Und ich habe in diesem Moment gemerkt, ich habe von apostolisch noch gar nichts verstanden. Also ich hatte natürlich Teile, ist ja klar, logisch. Wir wussten es, apostolisch ist die logische Weiterentwicklung vom Prophetischen, das muss zusammen und so weiter. Da, ja, keine Frage. Aber plötzlich war was anders, und zwar war das Hebräer 3. Und da steht was unglaublich Interessantes, könnt ihr gerne mal so lang bringen. Und lasst das Licht an. und zwar steht da, meditiert mal auf Jesus. Natürlich, das ist meine erweiterte Fassung. Ja. Also, schaut auf Jesus. betrachtet Jesus. Wirklich, betrachtet ihn mal wirklich, Jesus. Den hohen Priester und Apostel unseres Bekenntnisses. Und im Nachgang von dieser Stelle, müsst ihr mal lesen, Leute, da flasht es dich, da kannst du alle apostolischen Bücher ins Eck stellen, weil diese eine Bibelstelle, diese paar Verse, sind mehr Erkenntnis über was Apostolisches ist als alles andere. Und dann kommt hinten dran, wird beschrieben, hey, wie Mose total treu war für sein Haus und wie er überhaupt, also über ihn geht gar nichts im Alten. Ja, es war der Allerbeste, der war als Knecht treuer als alles andere, der war total treu als Knecht in seinem Haus. Aber so auch jetzt Jesus, der treu ist als Sohn des Hauses. Die apostolische Nummer, dass das Apostolische wird nur geboren aus Sohnschaft. Und deswegen ist es keine Dimension von Machterhaltung oder Machtgewinn oder irgendwie, wenn du jetzt der Overseer über 10 Gemeinden bist, dann wirst du der Apostel oder so irgendwas. Kannst alles knicken. Das Apostolische hat zur Bedingung, dass sie Söhne sind. Und Jesus hat uns dieses Vorbild gemacht. Er ist der Apostel unseres Bekenntnisses. Kein evangelikaler Superapostel. Hey, unter welchem Apostel bist du so unterwegs? Ja? Früher war man unter einem Pastor, jetzt ist man unter einem Apostel. Ich bin, sage ich jetzt mal frech, unter meinem Vater. Da muss sich so viel ändern. Wir haben das so viel. Nur weil klar ist, dass wir die Gemeinschaft brauchen, brauchen wir nicht ein Covering. Versteht ihr, das läuft anders. Die Bruderschaft, das ist das, weil Söhne und Töchter, sage ich in dem Moment, weil die zusammen sind, das bildet eine echte Bruderschaft aus. Und das zu leben, da würde ich euch am liebsten jetzt die nächsten 500 Stunden davon erzählen, was wir da miteinander fighten, was wir uns die Fresse einschlagen, wenn du so willst, da muss man deutlich sagen, damit es nicht so poliert rüberkommt, dass man dann schon wieder das Gefühl hat, dass alles ja ganz christlich ist. Das ist das echte Leben miteinander zu entwickeln, wo du nicht der Oberanführer bist und deine 10 Fürbitter hinter dir hermarschieren, dein Kofferträger rechts, dein Wasserträger links, dein Bibelträger vor dir her. Ja, dieses Modell ist komplette Grütze. Ja. Und das hat nichts mit apostolisch zu tun. Jesus sagt, wer mal groß sein will, sowieso der Diener von allen sein. Und das ist nicht in der prophetischen Handlung, Schuh aus, ich wasche dir jetzt mal deinen Fuß hier, schrubb, schrubb. Ja, das ist eine Haltung. Ich glaube, ganz viel von unseren Fußwaschaktionen können wir uns alle total sparen, ja. Ja, auch noch aus hygienischen Gründen, keine Ahnung. Aber es hat. Okay. Aber wenn die, was steht, wir brauchen eine andere Haltung. Und Leute, ich glaube, dass, wenn der Herr jetzt über Sohnschaft redet, dann ist es der Heilige Geist, der über euch arbeitet. Über mir. Das kannst du nicht mit Toronto-artig, Lakeland-artig oder sonst wie-artig, das kannst du nicht per Handauflegung impartieren. Ja, gibt's immer noch kein deutsches Wort dafür. Ja. Okay, das kannst du nicht. Das ist etwas, das musst du in deinem Herz, in deinem Leben, da musst du so ein Begehren sein, deinen Gott zu kennen, dass du verstehst, du kannst gar nichts tun, es sei denn, du siehst den Vater was tun. Und ganz ehrlich, was siehst denn du den Vater tun? Mir ist mal aufgefallen, ich sehe relativ viel im Geist. Ich nehme da viel Zeug wahr. Aber den Vater was tun zu sehen, ist nochmal was ganz anderes. Und jetzt nicht dir einbilden, dass er das tut, ja, sondern nicht nur den Vater reden hören, sondern den Vater was tun sehen. Was Jesus sagt, das ist eine ganz andere Nummer. Okay? So. Und ich glaube, da ist etwas, wo das muss unglaublich klar sein. Wir haben, also 2008 hatte ich dieses Erlebnis. Das hat in meinem Leben jetzt mich sehr verändert. Das hat jetzt über Jahre gewirkt. Wie gesagt, ich habe angefangen, Bücher zu schreiben und so weiter und so fort. Und ich war nie froh. Ich habe auch gemerkt, da geht's nicht richtig weiter. Und irgendwann waren wir bei einer Versammlung und dann hat mich jemand aufgefordert, eine apostolische Botschaft zu bringen. Ja. Und ich so, okay, was ist denn eine apostolische Botschaft? Alles klar, Heiliger Geist, komm mal. Zeig mir, was ist die apostolische Botschaft? Weil alle anderen schienen das zu wissen, was das ist. Ich wusste es scheinbar nicht. Und dann hat mir Gott gesagt, ich wusste, das Einzige, was du wirklich bringen kannst, ist Sohnschaft. Und ich so, okay. Und dann habe ich so innerlich drüber nachgedacht. Und plötzlich sagt mir der Herr, und das kannst du übrigens nicht predigen. Und dann sage ich, ja super. Was ist jetzt? Ja. Jetzt, ich frage, was soll ich predigen, weil ich soll eine apostolische Botschaft bringen und dann sagst du mir, du sollst das bringen, aber du kannst nicht predigen. Ja, echt stark, ja. Und das sind die Momente, ja, wenn du noch so 2 Minuten hast, ja, irgendwie, wo du echt zum Herrn anfängst, so, was geht, hallo. Und dann hat mir Gott gesagt, sei ein Sohn. Das war so eine komische Arena, dann bin ich da runtergetrappelt, habe die Bibel weggelegt, die ich natürlich noch dabei hatte und dann habe ich da versucht, ein Sohn zu sein, ohne darüber zu predigen. Es war eine sehr spezielle Situation. könnt ihr das nachvollziehen? Und am nächsten Tag kam jemand und hat gesagt, du, das war interessant mit dir. Irgendwie, du hast ja eher geschauspielert, als dass du was gesagt hast. Dann habe ich gedacht, Halleluja, ja. Aber es war kein Schauspiel. Es war der Versuch, weil in mir drin, seit ich diese Erlebnis habe, etwas lebt. Das heißt nicht, dass ich deswegen komplett heilig bin, mir nie mehr ein Fehler unterläuft oder so irgendwelche Sachen. Das ist nicht das Ding. Das ist, in mir drin ist eine völlig andere Substanz. In mir drin lebt etwas, was komplett so eine Sicherheit mir gibt, dass eine Konkurrenz nach außen, diese ganzen Themen, die werden im Geist der Sohnschaft irgendwie, dass einer dich überholt, dass einer über dein Copyright geht, dass einer irgendwie dir was klaut und diese ganzen Dinge sind im Geist der Sohnschaft absolut weg. Ich kann allerdings auch immer noch aus dem Geist der Sohnschaft wieder rausgehen, nur weil ich den einmal oder jetzt mittlerweile ziemlich oft erlebe, heißt es nicht, dass ich da nicht mehr rausfallen könnte. Und deswegen, Leute, lasst uns dies begehren. Lasst uns in unserem Land darum ringen. Du persönlich, für unsere Länder, für die Schweiz, Österreich, Deutschland, für alle Länder, die hier sonst sind, Kosovo, Polen, was auch immer. Dass wir sagen, wir wollen, dass die Söhne diesem Land offenbar werden. Okay? Vielleicht wundert ihr euch, warum wir nicht dauernd mit Lobpreis einsteigen. Wir eigentlich sind wir eine völlige Lobpreisertruppe hier für uns, die uns nicht kennt. Wir sind nochmal sehr, sehr viel einfach so in dieser Zeit. In der letzten Zeit hat sich das aber so ein bisschen nochmal verändert, weil wir gemerkt haben, irgendwie Gott will, dass das echt wird bei uns. Und wisst ihr, wenn Sohnschaft nicht echt wäre, beim Lobpreis können wir es am besten messen. Lobpreis ist natürlich, weil es die Seele anspricht und meine Seele lobt den Herrn, ist auch erstmal total in Ordnung, ja. Aber wisst ihr, was der Vater sucht, wenn es schon um Sohnschaft geht? Der Vater sucht was Spezielles bei den Anbetern. Ja. Es kommt eine Zeit, sagt Jesus, und sie ist jetzt schon da. Da werden die wahren Anbeter nicht mehr auf dem Berg des Liedes anbeten oder in Bethel anbeten, oder? Okay. War doch nicht schlecht, der Scherz, come on. Okay. Habt ihr nicht verstanden, oder? Okay, auf dem Berg des Liedes, das ist doch nicht schlecht. Okay, wir werden nicht mehr nach einem Muster anbeten, wir werden nicht mehr nach einer, irgendwie hier oder da, du, wie soll man anbeten? Soll man mit Schlagzeug oder ohne SE-Gitarre vom Feind oder nicht? Ich glaube, das haben wir jetzt hinreichend geklärt. Aber irgendwie, das ist nicht mehr die Frage, wie soll man denn, wo und was und an welchem Ort und zu welcher Zeit oder in welchem Setting, sondern die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten und der Vater sucht solche. Und das ist ein Fight, Leute. Und wir erleben das. Guck, direkt geht's Licht wieder aus. Keine Sorge, der Vater verzieht sich jetzt nicht. Aber da ist etwas drin. Der Vater sucht diese Anbeter. Und das ist sehr schwer, weil dann kommst du in diesen Struggle rein. Was von meiner Anbetung ist einfach seelisch und auch unerneuert seelisch? Und auf der anderen Seite willst du ja unbedingt Gott anbeten. Und das ist auch gerade unter Anbetern unter uns, ist das wirklich ein Fight. Das ist nicht so easy, verstehst du? Da sagst du nicht, oh, wir schalten auf Anbetung im Geist und in der Wahrheit um, weil der Vater will das ja jetzt. Also sind wir jetzt, und was bist du so? Ich bin Sohn. Und wie betest du an? Im Geist und in der Wahrheit. Aber es hat sich nichts verändert, das geht nicht. Das sind Prozesse, die dauern Jahre und die sind kacke. Ja, die sind nicht schön, die erlebst du nicht als angenehm, sondern da schraubt sich was ab und da muss was umgebaut werden, da kommt was dazu und gleichzeitig wird deine Seele erneuert. Und diese Prozesse sind im Zusammenhang mit deinen Nächsten um dich rum, deinen Brüdern, an denen du fast wahnsinnig wirst und dann irgendwie innen drin hast du nur noch Drum, sag ich will hier weg. Ja. Und wenn du diesen Prozess nicht kennst, dann bitte rede nicht über Sohnschaft. Ja. Und wenn du ihn kennst, musst du auch nicht gerade loslegen. Ja. Sondern es ist... Aber ich bitte euch, das zu begehren, mit eurem ganzen Herzen dahinterher zu sein, dass der Herr euch zu Söhnen macht. Im Übrigen sind nur die Söhne Gottes, die vom Heiligen Geist geleitet sind. Das sind, wenn ihr mal anfangt, Sohnschaft in der Bibel zu erforschen, dann werdet ihr feststellen, die ganze Bibel ist dauernd voll davon. Wie konnten wir es übersehen? Leute, und da drin ist so ein Wechsel, so ein Übergang, so eine Erneuerung des Leibes. Und dann sind wir wieder beim Volk der Morgenröte. Erst dann. Das sind die Dinge, die das Volk der Morgenröte vorbereiten. Das ist nicht zuerst die Erkenntnis, die prophetische Schau. Es ist, was wir sind. Dario hat es gestern eingeleitet. Es ist das, was ich bin. Und wenn ich nicht innen drin diese Erlebnisse habe, und ich glaube, ich darf davon insofern berichten, weil ich das über Jahre jetzt in meinem Herzen bewegt habe. Und weil ich gemerkt habe, ich kann es nicht einfach predigen. Und ich predige es auch jetzt nicht. Ihr merkt, es ist keine Lehre. Es ist einfach nur ein Öffnen, wo wir sagen, guck mal, das ist, was der Heilige Geist tut. Und ich sage euch, der Geist der Sohnschaft, der ist sowas von herrlich. Und der macht frei. Wen der Sohn frei macht, der ist frei. Und nur wenn du den Geist der Sohnschaft empfangen hast, dann kapierst du, warum das so ist. Früher hast du gedacht, wenn der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Also in Jesu Namen sei frei. Ja. Und bist frei? Naja. Okay, aber versteht ihr? Wir haben gedacht, es ist ein Tool für Austreibung und Freisetzung. Ja? Im Namen Jesus frei. Natürlich. Aber Leute, der Geist der Sohnschaft macht frei, weil er tatsächlich diese Freiheit bringt. Und bitte nochmal, ich sage das im Moment immer dazu, wenn wir über dieses Thema, es ist kein Thema, wie soll man denn sagen? Wenn wir darüber reden, wir reden eben auch nicht, also das ist echt schwierig. Red nicht über dieses Thema. Bitte proklamier nicht dauernd, ich bin ein Sohn und sonst was und fordere alle Nationen schon mal vorsorglich ein, sondern fang an, da reinzugehen. Fang an, das zu begehren. Vater, mach mich zum Sohn. Und wenn du eine Frau bist, betest du das gleiche Gebet. Ja? Darfst auch Tochter sagen. Es ist halt ein Geist der Sohnschaft, so wie wir Männer damit klarkommen müssen, dass es die Braut gibt. Und dann ist auch irgendwie schwierig für mich. Ja? Hab da keine Tendenzen, mit dem Brautkleid rumzuschlappen. Okay. Leute, spürt ihr das? Wenn wir vom Volk der Morgenröte reden, wenn wir von dieser Armee des Morgens reden, wenn wir von diesem neuen Tag reden, wenn wir von der Dimension Nationen regieren zu dürfen, die meisten verschieben das in ein Millennium, ja, das da irgendwie undefiniert dann mal losgeht, ja, aber wenn diese Dimension ist, fordere von mir und ich will dir die Nationen geben. Und Jesus sagt, wenn ihr überwindet, Isebelgeister, Jehuartig überwindet, nur dass ihr merkt, die Themen gehören zusammen, ja. Hat es einer verloren zwischendrin, ja. Wenn ihr merkt, wenn ihr Jehuartig unterwegs seid, wenn ihr das freisetzt, dass Isebel überwunden werden kann, dann werde ich euch geben, wie mir gegeben worden ist. So spricht der Sohn Gottes. Und ihr werdet Nationen hüten mit eisernem Stab. Und damit werdet ihr meinen Missionsbefehl erfüllen. Macht Nationen zu Jüngern. Merkt ihr jetzt plötzlich, dieser Missionsbefehl kommt am Ende dieser Entwicklung. Wie konnten wir denken, wir können schon voll unterwegs sein, wo wir das alles gar nicht mehr haben? Halleluja, oder?